Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Wie läuft die Suche nach Führungskräften für anspruchsvolle Positionen auf C-Level ab? Woran lässt sich erkennen, ob eine Person eine gute Besetzung ist oder nicht? Und mit welcher Frage bringt Nick Hartmann Kandidatinnen und Kandidaten regelmäßig aus dem Konzept? Über all das spreche ich jetzt mit dem Executive Search Consultant und Mitgründer des Münchner Unternehmens Hartmann Consultants. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Nick, schön, dass du uns aus München zugeschaltet bist. Ist es bei euch auch so heiß oder schaffst du es noch, die Hitze aus den Räumen zu halten? Wir sind ja gerade am Höhepunkt der Hitzewelle bei der Aufnahme.
Hallo Charlotte, freut mich sehr, dass wir zusammenkommen. Ja, es ist super heiß, morgen erreicht man 36 Grad und dann kommt das Gewitter und ab Montag hoffentlich wieder normalere Temperaturen und vollere Läden, die ich hier von unserem Büro aus sehr gut sehen kann. Aber ja, es ist auch auf der anderen Seite ein wunderschöner Sommertag und wir haben Aircondition, also alles gut hier in München.
Okay, also du hast weiterhin einen kühlen Kopf, das kannst du ja auch gebrauchen. Zuletzt beispielsweise bei der Suche nach dem neuen CEO für Bogner. Das habt ihr, was ja in einer sonst eher verschwiegenen Branche ungewöhnlich ist, auch auf LinkedIn geteilt, dass ihr den gefunden habt. Was war bei der Suche besonders herausfordernd?
Die Zusammenarbeit mit Bastian Fassin und Tobias Bachmüller, aber unser Hauptansprechpartner war Bastian Fassin, der eine ganz ungewöhnliche Unternehmerpersönlichkeit ist. Die Besetzung hat für Katjes Fassin oder die Quiet Luxury Group, die sie ja gegründet hatten bei Katjes, eine ganz, ganz große Bedeutung, selbstverständlich, weil sie sich zum ersten Mal in das Modefeld vorgewagt haben nach vielen anderen erfolgreichen Akquisitionen in anderen Feldern. Also sie haben ja ihre Süßwarenindustrie schon lange verlassen, schon vor 15 Jahren, und immer wieder Investments in anderen Bereichen getätigt, die alle erfolgreich sind. Aber dieses Investment ist für die Katjes Fassin-Gruppe ganz Besonderes gewesen und ist es natürlich noch. Es ist ja immer noch ganz am Anfang. Und diese intensive Zusammenarbeit zwischen Bastian Fassin und uns und mir als Hauptansprechpartner auf Hartmann Consultant-Seite, die war einfach besonders intensiv. Wir haben für viele Unternehmer, tolle Unternehmerpersönlichkeiten gearbeitet in der Vergangenheit. Aber diese Intensität war besonders, dass Herr Fassin und auch Herr Bachmüller eben nicht aus der Branche sind. Haben am Anfang natürlich auch überlegt, wie schwierig wird es denen, eben die Profile in der Modebranche klar zu machen, was die Besonderheiten sind, was man vielleicht in einer anderen Industrie mehr antrifft und bei uns in unserer Branche weniger antrifft. Aber das war es gar nicht, weil Herr Fassin so ein Markenversteher ist, Unternehmensversteher ist, weil er so stark über Unternehmenskultur kommt und über das Produkt kommt und über die Marke kommt und über die Leute, die begeistert sein müssen. Das sind alles Dinge, die gelten nun mal in jeder Branche. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die Akquisitionen der Gruppe eben in jeder Branche erfolgreich sind bis jetzt. Toi, toi, toi. Und insofern waren diese Monate Zusammenarbeit ganz besonders. Es war natürlich auch eine große Ehre für uns, dass sie sich für uns entschieden hatten. Natürlich hatten alle anderen Personalberater auch gepitcht und wollten auch gerne für die Gruppe arbeiten. Ich denke auch teilweise für viel günstigere Konditionen und teilweise viel größere Beratungen. Und ja, er hat eben uns das Vertrauen gegeben. Und bis jetzt würde ich auch sagen, ist er sehr zufrieden. Arne Freund hat ja gerade erst angefangen und es ist noch viel zu tun natürlich der Gruppe. Also es war eine ganz besonders intensive, tolle Zusammenarbeit, wo wir uns teilweise wirklich mehrfach täglich ausgetauscht hatten und beide dann am Ende der Suche eigentlich den gleichen Witz gemacht haben, dass wir uns jetzt so irgendwie wie ein Liebespaar, das getrennt ist, uns vermissen, weil man auf einmal dann natürlich nach dem Ende der Suche mal 2-3 Wochen keinen Kontakt mehr hat und uns dann wieder geschrieben hatten und getextet hatten. Also wir hatten ja in der intensivsten Phase 20-30 Mal am Tag kurz über WhatsApp, SMS oder eben Telefon-E-Mail-Austausch.
Ja, spannend. Also bis jetzt sehr zufrieden, hört sich schon mal gut an. Vielleicht können wir auch direkt mal in die andere Richtung gucken. Also wenn du so zurückblickst, was war denn dein größter persönlicher Fehlgriff bei einer Besetzung und was hast du daraus aber auch gelernt?
Also fehlerhafte Besetzungen gibt's natürlich viele. Also ich mache den Job ja schon seit über 25 Jahren und natürlich gab es da viele Besetzungen, die nicht gepasst hatten. Gibt's unterschiedlichste Gründe. Oft ist das Anforderungsprofil eben nicht klar. Oft weiß der Kunde selber gar nicht tatsächlich, was er eigentlich wirklich sucht. Und wenn du ein unerfahrener Berater bist, dann suchst du natürlich genau das, was du vorgegeben bekommst und versuchst genau dieses Profil zu erfüllen. Umso mehr Erfahrung du dann hast, umso schneller, früher, umso klarer merkst du, okay, das ist gar nicht, was die brauchen, ist auch nicht das, was die wirklich suchen, sondern die sagen uns eben, such das, sucht X und tatsächlich wird Y eigentlich gesucht. Oder es wird X benötigt, aber also uns als Profil gegeben, aber Y benötigt. Und als unerfahrener Berater, ja, folgt man einfach diesen Vorgaben und dann bringt man jemanden, der genau die Vorgaben erfüllt, aber er ist der Falsche. Das sind sicher so Learnings, die ich am Anfang meiner Karriere gemacht habe. Es sind aber auch Learnings, dass es Kunden gibt, für die kann man nicht arbeiten. Geht einfach nicht. Es gibt unberatbare Kunden, die gibt es in jeder Branche, in der Werbe-, in der Marketingbranche, in jeder Branche gibt es Kunden, die wollen einfach nicht mit einem zusammenarbeiten, die wollen nicht die Beratung annehmen, die wollen auch gar keinen Mitarbeiter letztendlich haben oder die suchen eben die eierlegende Wollmilchsau und die ist nicht zu finden oder das, was sie bieten und das, was die Anforderungen sind, passt nicht zusammen, weil die Anforderungen extrem hoch sind, wie auf einem Top-C-Level und das Angebot an Positionen und Budget und Gehalt und so weiter passt hinten und vorne nicht zusammen. Und das sind so Kunden, für die musst du aufhören zu arbeiten. Die kannst du nicht zufriedenstellen. Und ich meine jetzt nicht anspruchsvolle Kunden, die einfach das höchste Level an Qualität haben möchten, eben wie einer Fasin, wie viele unserer anderen Kunden. Das ist eine Fleißaufgabe, das ist eine Einsatzbereitschaft. Und es gibt Kunden tatsächlich, die mit keinem Kandidaten glücklich werden. Also ich habe einen Kunden, wir sind heute wirklich befreundet, aber die Zusammenarbeit war eine Katastrophe. Also egal, wen wir gebracht haben, die waren alle innerhalb der ersten 12 Monate wieder entlassen oder haben selber gekündigt und haben wieder gesucht und wieder und bis irgendwann klar war, dieser Mensch muss letztendlich alleine arbeiten, zumindest im Top-Management. Der hat schon 100 Mitarbeiter, aber das sind wirklich dritte, vierte Ebene, das sind Sachbearbeiter, Umsetzer. Aber er hat im Top-Management heute niemand, macht das alles alleine und ist so glücklich wie nie zuvor. So eine Erkenntnis dauert aber, die hast du auch nach 20 Jahren Erfahrung nicht innerhalb von 5 Minuten.
Aber du hast jetzt schon so ein paar Fehler angesprochen, die da eben auch auf Seiten der Unternehmer passieren können, beratungsresistent oder eben die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau. Wenn du jetzt nur einen einzigen Fehler nennen dürftest, den Unternehmen bei der Besetzung von Führungskräften immer wieder machen, welcher wäre das?
Gute Frage. Es sind natürlich auch viele, klar. Aber ich glaube, der häufigste Fehler und der vermeidbarste Fehler ist dieser mangelnde Berücksichtigung von Cultural Fit. Also wenn ich jemanden suche, der vom Profil ganz toll liest, sich liest, der tolle Expertisen hat, tolle Firmen, tolle Stationen in seinem Lebenslauf hat, aber einfach nicht zum Unternehmen passt. Und ja, wir bringen ja immer eine Auswahl an Kandidaten. Jetzt könntest du natürlich sagen, na ja, dann dürft ihr den nicht vorschlagen, wenn er nicht zum Unternehmen passt. Aber der Kunde will ja immer von uns eine Auswahl. Es ist ja immer unser Bestreben, den Markt transparent zu machen, an den ganzen Markt in einem Segment dem Kunden vorzustellen. Und wenn dann eben einer ist, der beim Wettbewerb war und der noch bei einer der Benchmark-Firmen tätig war, hat er noch ein tolles Studium hier und dort gewesen und im Ausland und das gemacht, dann will der Kunde den sehen. Und ja, wenn dann der Kandidat tatsächlich auch interessiert ist und die treffen sich und du spürst mit jedem Gespräch, das passt einfach nicht, dann ja, haben wir Gott sei Dank bei vielen unserer Kunden die Möglichkeit, da nicht nur darauf hinzuweisen, das tun wir immer, sondern die Kunden auch wirklich zu überzeugen, lass das bitte, du wirst nicht glücklich werden und der Kandidat wird nicht glücklich und wir werden nicht glücklich, weil wir danach besetzen müssen, wenn der innerhalb von der Garantiezeit ausscheidet. Aber manchmal gelingt es nicht und dieser Cultural Fit, den nicht zu beachten, zu sagen, wer passt in dem jetzigen Stadium des Unternehmens, auch ganz wichtig. Auch ein Thema, was wir Burgner übrigens sehr stark beobachtet hatten. Wir hatten Kandidaten, ich erinnere mich an einen Kandidaten, wo wir sehr schnell gesagt haben, ganzen Entwicklungsstadium, alles, was er gemacht hat, sensationell, aber für die Firma jetzt nicht passen, nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Keiner, der jetzt die Firma von diesem Level aufs nächste Level bringen kann. Und dann ist das ein Missfit. Dann wird der anfangen, wird die ganze Zeit von irgendwas reden und was richtig ist, wo die Firma auch hin muss, aber die Mannschaft ist nicht in der Lage, ihm zu folgen. Und du kannst ja nicht 100% einer oder 90% einer Mannschaft austauschen. Also brauchst jemand, der zu dem Zeitpunkt, in dem er eintritt, das Unternehmen auch erreicht. Und dann vielleicht in 3, 4, 5 Jahren ist jemand anderer der Richtige.
Ja, absolut. Du hast jetzt schon gesagt, man merkt es dann auch relativ schnell dann in den Gesprächen, dass es vielleicht auch, wenn eigentlich die Expertise die richtige wäre, es ansonsten nicht so passt. Gibt es da auch sowas, wo du echt in den ersten 5 Minuten eines Gesprächs schon sagen kannst, das wird nichts? Und was ist das? Und wie gehst du dann damit um?
Also idealerweise merkt es der Researcher, der den ersten Kontakt hat zum Kandidaten, und der merkt, hier stimmt was nicht. Und unsere Researcher arbeiten heute ja auch spätestens im zweiten Drittgespräch mit Videokonferenzen. Also früher gab es das berühmte, Gott, Skype hieß es, glaube ich. Skype war der erste, mit dem wir gearbeitet hatten, ja. Und heute hast du ja nahezu jeden Kandidaten sehr schnell auch in Video, auch in Bild. Und dann hast du schon die Möglichkeit, sehr viel von der Persönlichkeit nicht nur zu erfahren, sondern auch zu sehen. Und ein guter Researcher, wir haben sehr, sehr erfahrene Researcher, merkt eigentlich in den ersten 5 Minuten, hier stimmt Attitüde, Auftritt nicht. Das passt einfach nicht zusammen. Aber es gibt natürlich auch viele Kandidaten, die sich sehr gut präsentieren. Und manches Mal klappt die Videokonferenz nicht, weil irgendjemand im Auto ist, die Kamera nicht anmachen kann. Du hast nur die Tonspur. Also es kann schon sein, dass im Research jemand die ersten 2, 3 Gespräche übersteht und auch als okay bewertet wird, vielleicht mit 1, 2 Fragezeichen. Er kommt zum Berater, der Berater führt das Interview, verfolgt diese Fragezeichen weiter, merkt es aber auch nicht. Und dann gibt es durchaus Gespräche, wo der Kandidat beim Kunden auch sich anders verhält. Nervös ist, zu aufgeregt ist oder überpowert, den Job zu sehr will. Das ist tatsächlich mit das Schlimmste, was du als Berater erleben kannst. Du hast einen Kandidaten und du weißt, der kann den Job. Er bringt viel mit für den Job, aber der will den Job so sehr, dass er einfach überpowert. Ich muss tatsächlich noch einmal Bogner nennen. Es war eine andere Suche, es war die Chief Commercial Officer Suche, die haben wir vor 3 Jahren gemacht. Und da war ein wunderbarer Kandidat, der den Job so sehr wollte, dass er die ganze Zeit sich verkauft hat und immer mehr sich verkauft hat. Und umso mehr er gemerkt hat, die Gegenseite zieht sich zurück und will dieses Verkaufen nicht, umso mehr hat er weiter versucht, sich zu verkaufen, noch was zu erzählen, was er gut kann. Und du sitzt dabei und du kannst nicht eingreifen, du kannst den Kandidaten ja nicht unterm Tisch mit dem Fuß stoßen und selbst wenn, würde das nichts bringen. Also du hast keine Chance einzugreifen. Und ja, das sind dann so, zum Gespräch ist es auch oft in 5 Minuten, dass du merkst, da will jemand den Job zu sehr und überpowert oder ist eben so nervös. Gott, ich hatte letzte Woche einen, der hatte für eine einzige Frage 17 Mal eingebaut. Und am Ende der Frage war klar, das wird's nicht werden.
Jetzt hattest du aber vorhin auch noch eine andere Sache gesagt, die ich interessant fand, nämlich, dass es schon auch vorkommt, dass ihr quasi loszieht und eine Person X suchen sollt und dann aber merkt, dass eigentlich Person Y gebraucht würde. Wie entlarvst du diese Diskrepanz und kommt das auch wirklich oft vor?
Wir hatten einen konkreten Fall, oder wir haben einen konkreten Fall, wo ein Kunde im Briefing, in der Vorstellung, auch mit jedem Gespräch mit Kandidaten immer von der Transformation spricht. Die Firma ist heute erfolgreich, muss aber transformiert werden. Es gibt einen Generationswechsel, es gibt ja viele Veränderungen im Markt und es ist also vollkommen klar, wenn die Firma so, wie sie heute agiert, weiter agiert, in den nächsten 5 Jahren nichts ändert, dann sind sie in 5 Jahren in riesengroßen Schwierigkeiten, obwohl sie momentan zu den Gewinnern gehören. Aber sie wissen, sie müssen ganz viel verändern. Und der Kunde spricht immer davon, das Briefing war ganz klar, wir brauchen jemanden, der wirklich verändert, der die Leute natürlich mitnimmt bei der Veränderung, aber der wirklich Veränderungen anstößt. Und als der Kandidat dann angefangen hat, war Woche 1 bereits klar, hier soll gar nichts verändert werden. Es soll zugehört werden, demütig zugehört werden, erstmal nichts verändern, alles laufen lassen und dann vielleicht nach 1, 1,5 Jahren, wenn man das Vertrauen von allen gewonnen hat, dann sukzessive mal mit kleineren Dingen beginnen, was zu verändern. Und der Kandidat hat mehrfach im Vorfeld gesagt, ich komme nur, wenn ich die ganze Kompetenz für mein Team, für meinen Bereich von Tag 1 bekomme. Ich werde sonst nicht starten. Ich habe das bei anderen Firmen auch schon erlebt, dass mir alles Mögliche zugesagt wird, sogar vertraglich. Und dann starte ich und dann heißt es, nee, das Budget ist bei dem Bereich und das ist da und das entscheidet der noch mit. Und du bist dann eben nur derjenige, der hier versucht zu koordinieren und auszuüben. Und das wollte dieser Kandidat nicht. Hat er sehr deutlich gemacht. Und in der ersten Woche war klar, Transformator, ja, vielleicht irgendwann in 1,5, 2 Jahren, unter Umständen auch nie. Jetzt erstmal bitte verwalten und gut zuhören und dann mal schauen. Und ja, das ist wahnsinnig ärgerlich, weil der Kandidat hat seinen Job aufgegeben und der Kunde hat ihn ja eingestellt, hat ihn eingelernt. Die haben es gemeinsam 3, 4, 5 Monate lang versucht und dann beidseitig erkannt, das wird nichts werden. Und dann dürfen wir Berater natürlich auch ein weiteres Mal suchen. Dann ist der Garantiefall, das ist es los. Das haben alle 3 Parteien in so einem Fall verloren.
Das heißt, idealerweise versucht ihr auch an einer Stelle vorher da schon einzugreifen.
Ja, wie wir eingangs schon ausgeführt, wenn du Erfahrung hast als Berater, wenn du das ein paar Jahre gemacht hast, wenn du ein Standing hast bei deinen Kunden, also die Kunden dir vertrauen und sagen, ich will hier nicht jemanden, der mir CVs liefert, vielleicht auch mal wichtig, das den Unterschied auch ganz klar zu machen. Es gibt Executive Search Berater, die auf Erfolg arbeiten, die natürlich eine ganz andere Beziehung zu ihrem Kunden haben, weil sie erst bezahlt werden, wenn sie wirklich jemanden vermittelt haben. Und das heißt natürlich auch, sie können gar nicht den ganzen Markt screenen. Die können nicht ausführliche, vertrauliche Berichte schreiben. Die können ihren Research nicht ausführlich briefen. Die können auch mit dem Kunden nicht stundenlang sich austauschen, also wie der Herr Fasin und ich, weil der Berater wird ja gar nicht bezahlt dafür. Der muss sehr viele Lebensläufe von Kandidaten jeden Tag, 20, 30 Lebensläufe verschicken und hoffen, dass am Ende des Monats 2 oder 3 irgendwo unterkommen. Vorteil ist natürlich, der Druck auf diese Berater ist sehr viel geringer, weil die werden ja nur bezahlt im Erfolgsfall. Und wenn sie nicht erfolgreich sind, kann kein Kunde sagen, ja, wo bleiben denn jetzt meine Lebensläufe oder meine Kandidaten? So, wir müssen immer liefern, weil wir ein Versprechen abgeben, dass wir besetzen und dass wir erst aufhören, wenn die Besetzung gut ist. Also wir hören nicht auf mit der Besetzung, wir hören auf, wenn der Kunde nach einem Jahr, wenn die Garantiezeit immer allgemein in den meisten Fällen abgelaufen ist, sagt, ich bin super zufrieden und der Kandidat natürlich auch. Und dann ist unser Job getan. Also manchmal 2-3 Jahre nach Start der Zusammenarbeit. So. Und wenn du diese Erfahrung hast und dieses Standing hast bei deinen Kunden und der Kunde dich eben auch wirklich als Partner sieht, als Berater sieht, Berater auf Zeit für diese gewisse Reise, die man da geht, diese vielleicht 2 Jahre bis zum Ende der Garantiezeit, die man da gemeinsam begleitet, dann hast du natürlich schon die Möglichkeit einzugreifen, sagen, lieber Kunde, bezahlst mich ja auch dafür, dass ich dir meine Meinung sage und mir ist das und das aufgefallen und ich gebe dann tatsächlich auch auf proaktiv Empfehlungen und Tipps ab und ja, wird nicht immer geliebt, aber ich habe wenige Kunden, die das am Ende dann nicht doch zu schätzen wissen und sagen, Mensch, okay, damals habe ich es echt nicht hören können, aber du hast recht gehabt und wir haben es dann auch verändert.
Beobachtest du es dann auch manchmal, dass dann vielleicht eben doch nicht der Sympathischste sich durchsetzt, glücklicherweise sozusagen, sondern der fachlich Beste?
Ja, also dieser berühmte Nasenfaktor,
genau,
der natürlich eine große Rolle spielt. Natürlich sucht auch Hans oft Hänschen, auch nicht zu vergessen. Also man sucht jemanden, der einem ähnlich ist, aber bitte auch nicht größer ist. Gibt nicht so viele Manager, die wirklich die Größe haben, zu sagen, ich will wirklich den Besten am Markt. Und wenn der besser ist als ich, wunderbar, dann soll der mich ersetzen in 1-2 Jahren, dann mache ich was anderes. Das sollte ja immer der Anspruch sein. Ich suche jemanden, der was besser kann und der mich ersetzen kann, das so, dass ich vielleicht nicht gerade in 1-2 Jahren, aber 3-5 Jahren den Bereich übergeben kann. In natürlich der Annahme, dass es für mich dann auch weitergeht. Und wenn ich natürlich in der Karrierestufe bin als Hiring Manager, was ja nicht immer der Inhaber ist und nicht immer der Aufsichtsrat ist, das sind ja oft dann eben auch Manager auf der ersten und zweiten Ebene, besetzen ja auch Positionen auf der dritten Ebene, auch gerne. So, und wenn es eben jemand im Mittelmanagement ist auf der zweiten Ebene und der weiß, für ihn geht's nicht weiter, der hat einfach auch das Gefühl, das war's jetzt, ich bin auf meinem höchsten Level angekommen. Ja, warum verdammt nochmal soll der jemand einstellen, der besser ist als er und der an ihm vorbeiziehen wird in 3-5 Jahren oder noch schneller. Ja, alles Schwierigkeiten, die es eben zu beachten gilt. Also klar muss der zu ihm passen, natürlich muss er sympathisch sein, natürlich muss der Nasenfaktor zwischen den beiden stimmen, aber natürlich muss auch die fachliche Qualifikation stimmen. Und wenn derjenige eben nur Händchen aussucht, der vor allem ihm sympathisch ist, der ihm nicht gefährlich wird, dann bist du als Berater natürlich auch wieder in einer schwierigen Lage, weil wenn das der Hiring Manager auch der ist, der dich beauftragt hat und ist auch dein einziger Ansprechpartner, ja, dann lieferst du ihm letztendlich den, der ihm gut tut. Fürs Unternehmen wäre ein anderer Kandidat vielleicht besser, der vielleicht nicht dem Hiring Manager so sympathisch ist, aber der fürs Unternehmen gut wäre, das Unternehmen weiterbringt. Und gerade über Transformator gesprochen, das sind nicht unbedingt immer die sympathischsten Menschen, die da reingehen in die Firma und wirklich massiv was verändern. Und ja, wenn sie großartige Motivatoren sind, dann nehmen sie alle mit, wie wir es gerade bei Zimmerli erleben oder wie wir es bei Bruckner jetzt gerade erleben, wie es bei Adidas am Anfangsphase in Gulden war und so weiter, dass die ganze Mannschaft total begeistert ist und dieser neuen Ausrichtung herrennt. Aber oft ist es ja auch verbunden mit extremem Widerstand und dann muss so ein Transformator, so ein Restrukturierer, wenn die Firma schon in der Krise ist, ist ja auch nichts anderes, ein Restrukturierer als ein Transformator, aber halt in einer Krisensituation, dann muss der auch gegen Widerstände sich durchsetzen. So, das sind dann nicht immer die sympathischsten, logischerweise.
Ja, und generell ist es ja auch so, dass man auf der Ebene, wie du es eben gerade auch beschrieben hast, auch einfach mit starken Egos zu tun hat, zu tun haben muss ja auch ein Stück weit, ne? Sowohl eben auf Kandidaten als auch Kundenseite.
Ja.
Gehen wir mal wirklich jetzt zur Modebranche auch. Wie nimmst du denn da den aktuellen Arbeitsmarkt in der Modebranche wahr? Vor allem mit Blick auf den Stellenabbau einerseits und den häufigen Wechseln auf der Top-Führungsebene andererseits.
Genau so. Tatsächlich, ja, leider sind wir immer noch in der Phase des Stellenabbaus. Ich wiederhole mich da und viele sind da wirklich überrascht, wenn ich das sage. Aber wir beobachten bei uns in unserer, zwar für die Personalberatung Mode, sehr großen Firma, aber trotzdem ja nur eine 10-Mann-Firma. Also wir haben ja bei Gott nicht den Überblick über alle Segmente in ganz Europa und alle Bereiche. Aber wir können für uns nur sagen, seit ungefähr einem Jahr haben wir eine sehr, sehr gute Nachfrage. Viele unserer Kunden kommen jetzt verstärkt auf uns zu. Unsere Erklärung ist, dass viele halt in dieser großen Krise, die ja da irgendwo September, Oktober 22 begonnen hat, als die Folgen des Ukraine-Kriegs spürbar wurden, beziehungsweise wo nur viele, viele Player Angst hatten. Eigentlich muss man so sagen, die hatten Angst, dass sie jetzt spürbar werden, dass jetzt eben die erste Gasrechnung kommt, die Stromabrechnung kommt, das Haushaltsgeld hochgeht, die Mieten steigen werden, die Rezession eben dann in 23 kommt, die ja tatsächlich auch gekommen ist. Und da haben die Ende 22 haben viele große Player angefangen mit Hiring Freeze und eben gar niemand mehr einzustellen und selbst strategisch wichtige Positionen nicht nachzubesetzen. Und das habe ich so in 25 Jahren noch nie erlebt. Ich habe viele Krisen miterlebt, die erste Vogelgrippe und 9/11 und Lehman Brothers Krise und. Da haben wir genug, und natürlich Corona. Aber keine dieser Krisen war annähernd vergleichbar mit dem, was da ab Ende 22 passiert ist. Und natürlich, ja, ist ja keine dieser Krisen nach den letzten Jahren verschwunden. Es ist ja Permakrise, es kommen immer noch weitere Krisen immer noch oben drauf. Und was allein in diesem ersten Halbjahr passiert ist, hätte man wirklich kein Mensch gebraucht. Unsere Branche vor allem nicht auch noch oben drauf gebraucht. Und dennoch, trotz selbst dieses Wahnsinns-Iran-Kriegs und den Folgen, die ja jetzt nun auch wieder alles verschlechtern, die Lage für fast alle, weil Defense machen wir nun mal nicht. Man muss ja leider tatsächlich sagen, leider. Der Branche ist ja nun wirklich ein Wahnsinnsboom. Unserer Branche hat es natürlich nochmal zu gestiegenen Schwierigkeiten geführt. Und dennoch sind viele unserer Kunden jetzt viel mutiger, besetzen diese vakanten Positionen wieder, die strategisch wichtigen Positionen auf erster, zweiter Ebene sowieso, aber auch auf dritter, vierter Ebene, ist spürbar mehr Mut, mehr Zuversicht. Ich denke, bei vielen unserer Klienten einfach klar geworden ist, ich kann eine wichtige Position, strategisch wichtige Position, nicht über einen zu langen Zeitraum unbesetzt lassen. Ich kann die nicht mit einem Junior oder mit einem Interimsmanager, mit einem Berater schlecht besetzen, so dass es einigermaßen noch weit oder ganz offen lassen. Das ist klar, ein Running System läuft dann noch 1-2 Jahre, aber du merkst natürlich irgendwann, da ist kein Manager drauf, da ist keiner, der eine Strategie entwickelt, da ist keiner, der das Department anpasst an die Veränderungen. Und ja, nochmal für uns wirklich seit 12 Monaten durchgehend gut. Wir haben neue Kunden gewonnen. Wir haben also auch viel selber gemacht, aber wir haben viele unserer bestehenden Kunden sind jetzt wieder stärker da als in den 2,5 Jahren von eben Ende 22 bis Mitte 25. Also insofern, ja, es gibt Stellenabbau und es wird auch weitergehen, und Textilwirtschaft ist ja auch voll von Krisen, und jetzt Gott sei Dank, juhu, Galeria geht weiter. Hoffentlich auch länger. Und gut, und trotzdem werden auch da wieder Stellen abgebaut, werden mal wieder Schließungen passieren. Also ja, das wird so weitergehen, dass Positionen wegfallen, und natürlich fallen durch KI Positionen weg, aber es entstehen ja auch neue Positionen. Und der zweite Teil deiner Frage war ja auch eben diesem Wechsel auf Top-Ebene. Ja, leider sind viele in einem Panikmodus, leider kriegen viele Manager keine Zeit, sich zu beweisen. Wird also diese Haltedauer der C-Levels, der Top-Manager, ist in allen Branchen immer kürzer geworden über die letzten Jahre. Aber natürlich, wenn ich jemand einstelle, der was verändern soll und der innerhalb von einem Jahr noch nicht geliefert hat und dann schon ausgetauscht wird, was soll er in einem Jahr schon Ergebnisse liefern? Das ist völlig unmöglich. Ja. Also ja, würden wir uns schon wünschen, dass die Entscheider, die Aufsichtsräte, die Gesellschafter, die Top-Level eben dem einen oder anderen eben auch mehr Zeit einräumen, als nach wenigen Monaten schon liefern zu sollen.
Bei den Positionen, die jetzt auch doch wieder besetzt werden, was ist denn da besonders nachgefragt?
Es wechselt schon stark, und es ist schwierig, einen Trend festzustellen, wie es ja auch jeder Trend, der in der Modebranche kommt, ja sehr schnell schon wieder abgelöst wird von dem anderen. Marketing war eine Phase lang sehr stark, weil viele natürlich in der Krise Marketing abgebaut haben, den Top-Manager rausgenommen haben, Mitarbeiter entlassen haben und dann wieder in Marketing investiert haben. Das würde ich aber sagen, ist eher schon wieder vorbei. Das war mal stark. Wholesale war eine Phase lang sehr stark, weil viele natürlich erkannt haben, naja, D2C, ja, natürlich wichtig und braucht den Zugang zu meinem Endkonsumenten. Viele sind nun mal nicht gut gewesen in D2C und haben immer noch eine viel zu schwache Quote. Also eine Firma, die über 30% D2C hat, ist ja schon immer noch eine Minderheit. Und gesundes Maß wäre sicher irgendwo 50%. Weiß kann man nicht pauschalieren, jeder Branche, jedem Segment wieder anders. Aber viele investieren jetzt wieder stark in D2C, haben aber tatsächlich auch erkannt, dass Wholesale natürlich doch immer noch der Kanal ist, der Distributionskanal ist, in dem sie am meisten Geld verdienen und den sie vernachlässigt haben. Und dort brauchen sie eben auch gute Leute. Also war Wholesale eine Zeit lang sehr stark und wird auch nach wie vor gefragt. Momentan ist D2C stark. Bei uns ist immer viel Produkt, Design, kreative Personen, machen wir einfach sehr viel. Das ist sicher eine Besonderheit von unserer Firma, dass wir das immer schon, aber über alle 18 Jahre einen überdurchschnittlich hohen Anteil hatte. Wir sind immer auch viel für digitale Positionen gefragt worden. Also das ist immer stark bei uns. Und der Branche würde ich sagen, ja, ist D2C momentan stark dran. Merchandising tatsächlich auch. Bessere Waren, Flüsse, klar, ideale Menge immer verfügbar zu haben, ist nochmal die größte Kunst. Das sind sicher Positionen, die am häufigsten gerade gefragt sind.
Gibt es denn auch andere Branchen, in denen du ganz gezielt nach Führungskräften für die Modebranche suchst? Und welche Transferkompetenzen sind dabei besonders wertvoll?
Wir haben immer schon in anderen Branchen gesucht. Irene mich, als ich noch bei Hetz war, das ist nun auch schon, ja, 18 Jahre her. Und wir hatten damals großen Kunden Pico und Glockenburg und vor über 20 Jahren war ein ganz starker Trend. Lass uns im Retail, im Lebensmittelhandel schauen. Lass uns zu den erfolgreichen, auch damals ja sehr erfolgreichen Aldis, Lidls in den Discountern schauen. Was können die besser? Eben dieses KPI-getriebene Retail ist stark nach Zahlen, stark nach Analyse, natürlich viel weniger auf Menschen ausgerichtet, viel stärker eben nach Objectives. Und das war ein Trend, den wir damals schon ganz stark verfolgt hatten. Wir haben in der Supply Chain immer in die Automobilbranche geschaut, die eben mit dieser Just-in-Time-Delivery natürlich meilenweit voraus ist. Der Modebranche mit diesen riesen Warenlager, die ja wiederum Kapital binden. Wir schauen heute natürlich in ja die Digitalbranche, in die Tech-Szene, in die Software-Szene. Es gibt immer einen Austausch in die Interior-Szene, die ja nun auch sehr verwandt sind, die ja ähnlichen Trends folgen. Und oft ist die Interior-Branche ja vor der Modebranche und manchmal ist es andersrum. Also da sind sehr viele verwandte Branchen. Wir schauen innerhalb von Consumer letztendlich in jedes Feld hinein. Und ja, Healthcare, andere Branchen, also du kannst bei den Shared Function, also bei den IT und Supply Chain und Finanzen und Personal, schauen wir immer auch in andere Branchen. Immer dann, wenn es nicht zwingend notwendig ist, dass derjenige eben die Modebranche schon aus dem FF versteht, sind andere Branchen eben oft weiter und haben einfach auch sehr viele gute Leute. Und oft ist es ja von Vorteil, wenn jemand jetzt nicht auch noch als, was weiß ich, Finanzchef oder IT-Chef auch noch aus der Modebranche kommt und dann ja doch wieder nur das gleiche Wissen mitbringt, was in der Firma schon vorhanden ist.
Also muss man natürlich sagen, dass die Modebranche nicht unbedingt für die höchsten Gehälter bekannt ist. Aber was macht sie aus deiner Sicht trotzdem für Top-Talente attraktiv?
Also ich glaube, alle Menschen, die Spaß haben an dieser Geschwindigkeit, an diesem ständigen Wechsel, an dem Trend, der heute da ist und in 2-3 Wochen dann sich doch erweist, das ist kein großer Trend, das ist nur ein Mikrotrend oder das ist nur ein Nischentrend. Und wer eben Lust hat auf diese Geschwindigkeit, auf diese Veränderung, wer natürlich erstmal Lust an Mode hat, das ist sicherlich ein großer Vorteil. Das ist tatsächlich was, was Menschen und Top-Kandidaten aus allen möglichen Branchen bewegt, die vielleicht in einer Branche sind, wo du denkst, da spielt Mode gar keine Rolle. Die sind aber hoch modeaffin. Also wenn jemand schon mal Spaß am Produkt hat, Spaß dran hat, an dieser Austausch mit Menschen, an der Geschwindigkeit in der Branche. Das ist sicherlich was, mit was die Modebranche punkten kann. Und überhaupt eben dieses Tempo, dieser Rhythmus, diese Veränderungsbereitschaft. Es gibt wenige Branchen, die sich so schnell, so intensiv einerseits im Verändern, andere Dinge dafür sind auch nach 50 Jahren noch gleich. Also das berühmte Kruckner-Zitat, gemeinsam sind wir Zara, da kann man sich nur totlachen drüber. Und das 25 Jahre später immer noch nicht erfolgt ist, ein wirklicher Datenaustausch zwischen Handel und Industrie. Aber so viele andere Dinge passieren in der Modebranche an einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Und ich habe ja auch bei Hetz viel Einblick in andere Branchen gehabt, weil meine Kollegen waren ja in Automotive, in Finance, in IT, in Insurance. Wenn ich diese Menschen sehe, die ich in der Branche kennengelernt habe in den vielen Jahren, so viele spannende Persönlichkeiten, glaube ich, gibt's in wenigen anderen Branchen. Es ist einfach eine Branche, die, ja, denke ich, Entrepreneure und Visionäre anzieht wie wenige andere Branchen.
Das ist doch schön. Ein schönes Plädoyer für die Branche. Gibt es da auch Unternehmen, die so richtige Selbstläufer sind? Also wo es besonders einfach ist, Kandidaten, Kandidatinnen zu finden? Und gibt es auch das Gegenteil, wo es sehr schwierig ist, jemanden zu finden, der dorthin möchte?
Ja, natürlich. Also, weiß nicht, ja doch, deine Kollegin war ja auch da. Bei der KTAG-Cheftagung hatte ich ja die Ehre, den Nina Zimmermann von Konuno zu interviewen. Wir haben natürlich da intensiv auch vorbereitet und Konuno ist natürlich auch eine Bewertungsplattform, die für uns auch relevant ist. Wir sind ja auch Arbeitgeber und wir sind auch im Wettbewerb um Talente. Also Employer Branding sollte keine Firma, egal was für ein tolles Produkt sie hat oder welchen Vorteil sie sonst hat, welches USP, jede Firma sollte sich um Employer Branding bemühen. Und das schöne Bonmot von der Nina Zimmermann war ja, es dürfte eigentlich nicht Employer Branding, sondern Employee Branding heißen. Also die Mitarbeiter machen deine Wahrnehmung nach außen hin. Und wenn du dich um deine Mitarbeiter kümmerst, wenn die gerne bei dir sind, wenn du so eine Zugehörigkeit hast, wie eben ein Adidas zum Beispiel, wo, glaube ich, 15 Jahre nicht Durchschnitt ist, sondern, glaube ich, eher Minimum ist so gefühlt. Wenn die Mitarbeiter einfach gerne sind, weil du unfassbar viel machst und Adidas landet ja regelmäßig auch in eurem Ranking, in deinem Ranking. Ich glaube, du machst das.
Genau, du ganz weit vorne. Working in Fashion
Studio, ja. So, genau, Working in Fashion Studio. Seit so vielen Jahren immer wieder vorne ist. Aber ich meine, du musst ja nur auf den Campus kommen, um zu wissen, was dort alles genommen wird für die Mitarbeiter in jeder Richtung. Fortbildung und Weiterentwicklung und Diversität und Work-Life-Balance und. So, darum musst du dich kümmern. Und wenn ein Unternehmen das macht und ein tolles Employer-Branding hat, eine tolle Wertschätzung hat durch die Mitarbeiter und dann natürlich gleichzeitig schon auch noch zu den erfolgreichen Firmen gehört. Also das darf man nicht vergessen, dass Geld und Sicherheit immer noch verdammt wichtige Kriterien sind für jede Generation. Auch die Gen Z sucht nach Sicherheit und einem guten Gehalt. Aber es reicht halt nicht mehr. So, unsere Generation, Generation X und die Generation vorher, Boomer und die Generation danach, klar waren für uns andere Dinge wichtiger. Aufstieg, Karriere, ja, Gehalt, Bonus hier, diese Dinge. Das ist aber immer noch wichtig. Also ich brauche ein gutes Employer Branding. Ich sollte meinen Mitarbeitern Purpose geben. Das gehört ja zu Employer Branding dazu. Wenn die Mitarbeiter wissen, warum sie dort mehr arbeiten, mehr leisten sollen als die vielleicht vertraglich zugesicherten 7,5 Stunden. Warum, wenn die Mitarbeiter das gerne und freiwillig machen und sagen, ich schreibe es auch gar nicht auf, weil ich habe verstanden, ich habe den Purpose in der Aufgabe, in dem Unternehmen zu meinem gemacht und ich bin hier gerne und ich fühle mich wertgeschätzt und ich fühle mich aber natürlich auch gut bezahlt und ich habe auch die Sicherheit, wenn ich einen guten Job mache, gibt es mich noch, gibt es die Firma noch in 2, 3, 4, 5 Jahren. Hm. Ja, dann hat so eine Firma nun mal leichter, Top-Talente von allen anderen Branchen und aus der eigenen Branche zu gewinnen, als wenn eine Firma nur sagt, naja, wir zahlen am besten oder wir haben das beste Produkt oder keine Ahnung, wir haben die schönste Kantine. Also das sind alles Dinge, das reicht eben nicht, nicht mehr.
Und gibt es denn so ein bestimmtes, auch wenn du kein Unternehmen nennen magst, wo Stellen schwierig zu besetzen sind, vielleicht auch so ein Genre, wo es einen nicht direkt hinzieht?
Naja, viele Managers, gehen wir mal nur in den Einzelhandel, in den Retail, streben immer nach oben im Genre, möchten lieber in der Luxus-Premium-Branche arbeiten als im Discount. Aber eben, it depends. Also in der Luxusbranche sind die Gehälter am höchsten, für viele das, die Produkte für viele am schönsten und das Renommee ist auch irgendwie was anderes, wenn ich eben für Gucci Prada arbeite als für Kick Taco. Aber nochmal, es würde ich nicht verallgemeinern, weil eben wenn ein Discounter gut geführt ist. Hier Primark hat jahrelang die Szene gerockt, den Markt wirklich massiv verändert, war wahnsinnig erfolgreich. TK Maxx ist es immer noch. Kick hatte eine sehr, sehr lange Zeit, eine erfolgreiche Zeit. Und wenn dann die Kultur dort gut ist und das Miteinander gut ist, ja, die Gehälter sind vielleicht niedriger, aber vielleicht sind auch die Arbeitszeiten verträglicher. Und wenn andere Dinge gelten, dann würde ich das nicht verallgemeinern. Aber es ist sicherlich einfacher, Leute zu begeistern für die Luxusbranche. Auf der anderen Seite sind die Ansprüche. Ich werde es auch nie vergessen, dass ich vor über 20 Jahren für Louis Vuitton das erste Mal Store Manager gesucht habe. Der musste dreisprachig sein, BWL-Abschluss und x Jahre Berufserfahrung haben und. Und zu der damaligen Zeit sind alle in Unternehmensberatung und Investmentbanking gerannt, die eben diesen Ansprüchen genügt hätten. Und es gab dieses Profil fast nicht. Und ja, wir haben es dann auch irgendwann besetzt. Es kam dann jemand von Smart, erinnere ich mich. Wir haben jemanden von Smart vermittelt. So offen waren sie dann eben zu sagen, okay, der muss nicht aus der Luxusbranche schon kommen, aber er muss die Ausbildung haben, die Sprachen haben, die Attitude haben, natürlich das äußere Erscheinungsbild haben und so weiter und so weiter.
Ja, jetzt kommen wir leider schon ans Ende unserer Zeit. Eine letzte Frage habe ich deswegen noch. Gibt es eine Frage, die du Kandidatinnen und Kandidaten stellst und die sie regelmäßig aus dem Konzept bringt, dir aber ganz viel über sie verrät?
Du, Welt, erzähle ich nicht. Aber ich hatte jahrelang eine Frage, die habe ich an Brockmann geklaut, gebe ich gerne zu. Eine ganz simple, einfache Frage, die auch heute noch viele nicht lösen können, wenn du sie natürlich live vor dir hast. Ich stelle sie dir jetzt nicht, dass du sie lösen musst, aber kannst du mitnehmen. Wie viel ist 2,5 mal 2,5? Und erläuter mir bitte deinen Rechenweg. Und es gibt weniger als 10%, die einfach das große 1x1 können. Die wissen dann, es ist 625 eben, beziehungsweise 6,25. Und wer das nicht weiß und aus der Pistole schießen kann, der rechnet dann 2 mal 2,5. Und dann gibt's aber viele Fehlermöglichkeiten.
Okay.
Wie man dann die Hälfte von 2,5 noch dazu rechnet. Und das ist wirklich faszinierend, wenn du einfach gar nichts sagst, sondern nur sagst, nein, ist falsch. Und den alleine lässt, den Kandidaten, bis er eben auf die Lösung kommt oder auch nicht. Oder bis er heimlich versucht, mit dem Handy dann doch irgendwie unterm Tisch das einzutippen. Also die Frage hat uns durchaus ein paar Erkenntnisse geliefert. Aber viele verschiedene Fragen aktuell tatsächlich haben nicht die eine Standardfrage, die, oder ich zumindest habe nicht die eine Standardfrage, die ich immer wieder heranziehe.
Okay, aber gut, dann kennen wir jetzt schon mal eine. Danke dir. Danke überhaupt für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast.
Und sehr gerne.
Dann hoffe ich, dass es weiterhin kühl bleibt bei dir im Büro.
Wie ist es denn bei dir? Vielen Dank.
Sehr heiß. Ich freue mich, wenn ich die Kopfhörer jetzt abnehmen kann. Du wahrscheinlich auch. Genau. Ja. Und dann wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende. Wir sind hier nämlich kurz vorm Wochenende gerade bei der Aufzeichnung.
Super. Vielen Dank, Charlotte. Wünsche ich dir auch.
Das war Nick Hartmann von Hartmann Consultants und das war der Textilwirtschaft Podcast. Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@textilwirtschaft.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.